MenaWatch, der unabhängige Nahost-Think-Tank.
Herzlich willkommen bei MenaWatch. Mein Name ist Jasmin Aremi, Journalistin und Redakteurin bei MenaWatch. Und unser Gast ist heute Roman Deckert, der Sudan-Experte und Historiker in Genf für das MICT. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass Sie heute da sind, Herr Deckert. Der Sudan verschwindet ja oft aus den Schlagzeilen, obwohl sich dort Gewalt, Machtkämpfe, humanitäre Katastrophen zuspitzen. Und genau darüber wollen wir heute sprechen, was gerade passiert und warum.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dabei zu sein. Vielen Dank, dass Sie die Aufmerksamkeit auf den Sudan lenken.
Können Sie zum Einstieg dem Publikum erklären, worum es in diesem Konflikt im Kern geht und welche Rollen die Sudanese Armed Forces und die Rapid Support Forces tatsächlich spielen?
Ja, das ist natürlich eine komplizierte Frage, weil dieser Konflikt sehr komplex ist, eine lange Vorgeschichte hat. Aber wenn man jetzt direkt schaut, dann ist es so, dass die reguläre Armee ist fast auch ein falscher Begriff, aber die offizielle Regierungsarmee SAF, Sudanese Armed Forces, und die paramilitärische Miliz der Rapid Support Forces eigentlich bis vor ein paar Jahren, also bis zum Ausbruch des Krieges, Waffenbrüder waren. Und die RSF-Milizen, die Rapid Support Forces, wurden ursprünglich von der Armee und dem Geheimdienstapparat überhaupt erst gegründet. Sie sind also eine Kreation, eine Kreatur der Armee selber, und vor 2,5 Jahren gab es dann dieses Zerwürfnis, was sich schon länger angebahnt hatte. Konkret ging es darum, eigentlich, dass die RSF in die SAF-Strukturen, also vor allen Dingen in die Kommandostruktur, eingebunden werden sollte, und darüber gab es also Streitigkeiten, und Kämpfe brachen aus am 15. April 2023, und manche Leute sagen, es war eigentlich ein Putschversuch der RSF. So richtig genau weiß man das nicht. Wird man vielleicht erst mit der Zeit genau etablieren können, was da eigentlich genau los war, wer da die ersten Schüsse von sich gegeben hat. Aber es ist ein Machtkampf zwischen diesen beiden Lagern. Manchmal wird es verkürzt dargestellt als ein Machtkampf zwischen zwei Generälen. Das ist ein bisschen irreführend, denn es sind eher zwei Lager, die auch nicht so ganz heterogen sind jeweils. Und es geht einfach um den Kampf um die Macht und den Einfluss im Sudan.
Die RSF hat ja El-Fasher erobert und mit dokumentierten Massakern, ethnischer Gewalt, auch Videos online gestellt. Was hat das denn konkret für die Zivilbevölkerung bedeutet und wie stellt sich die humanitäre Lage jetzt gerade aktuell dar?
Also die humanitäre Lage ist völlig verheerend, völlig katastrophal. Also die Zahlen sind natürlich immer nur Schätzungen, aber ich denke, so im Großen und Ganzen wird das schon stimmen. Also wenn man von einer Gesamtbevölkerung von ungefähr 50 Millionen Sudanesinnen und Sudanesen ausgeht, dann ist also mehr als die Hälfte, 30 bis 40 Millionen, sind akut auf humanitäre Hilfe angewiesen. Über 10 Millionen, 12, 14 Millionen sind vertrieben worden, gewaltsam vertrieben worden. Viele von diesen waren schon vorher innerhalb des Landes gewaltsam vertrieben worden, mussten jetzt wieder fliehen. Die Anzahl der Todesopfer lässt sich auch nur erahnen. Also vor ein paar Monaten gab es die seriöse Schätzung 150.000 Tote innerhalb von 2,5 Jahren. Gerade in den letzten Tagen gab es Berichte aus Khartoum, wo also Massengräber ausgehoben wurden und die Toten umgebettet wurden. 15.000 Tote allein in ein paar Stadtvierteln. Also ich denke, die Dunkelziffer ist noch sehr viel größer. Es kommt auch immer darauf an, wie man rechnet. Also viele Leute im Sudan haben zum Beispiel Diabetes, eigentlich eine gut behandelbare Krankheit, und sind aber jetzt daran gestorben, einfach an der mangelnden medizinischen Versorgung. Also es ist wirklich katastrophal. Hungersnot wurde offiziell schon in El-Fasher vor der Eroberung ausgerufen. In weiten Teilen herrscht akuter Hunger, gerade von Darfur, obwohl es eigentlich ein landwirtschaftlich reiches Land ist. Und Ja, schon vor knapp 2 Jahren gab es bei El Janeina im Westdarfur ein Massaker, wo UN-Experten von bis zu 15.000 Todesopfern ausgingen, wegen ihrer ethnischen Affiliation. Das wäre die doppelte Zahl der Todesopfer des Srebrenica-Massakers von vor 30 Jahren. Und in El-Fascha muss man von vielen tausend Toten ausgehen. Manche gehen auch von Zehntausenden Todesopfern aus.
Was unterscheidet denn die Lage von Konflikten wie zum Beispiel dem Gazastreifen, der international viel stärker beachtet wird?
Ja, genau. Also Gazastreifen ist natürlich auch katastrophal. Ich hasse es auch selber, da sozusagen Ranking aufzustellen. Also jetzt das Leid in der Ukraine oder in Gaza oder in Myanmar gegen das im Sudan quasi abzugleichen und zu gewichten. Das ist natürlich schlecht möglich eigentlich. Aber ja, tatsächlich, Gaza erhält immerhin internationale Aufmerksamkeit. Im Vergleich zu Sudan ist es doch sehr viel mehr. Und damit geht natürlich auch einher, dass es Finanzierung in diesen Zeiten immer wichtiger wird, wo die Mittel gestrichen werden, also gerade von den USA, aber auch von vielen anderen westlichen Staaten sozusagen im Fahrwasser der USA. Also gerade Deutschland hat die humanitäre Hilfe im Budget für das nächste Jahr um die Hälfte gestrichen, also von ohnehin jetzt nicht gerade üppigen 2 Milliarden auf 1 Milliarde. Und die humanitäre Hilfe für den Sudan war schon vorher sehr stark unterfinanziert, und es ist jetzt einfach zu befürchten, dass auch wegen der mangelnden Aufmerksamkeit in der Weltöffentlichkeit, und das geht dann einher auch mit mangelnder politischer Aufmerksamkeit, weiter leiden wird.
Was müsste denn passieren, damit internationale Akteure den Begriff Genozid für den Sudan auch ganz klar aussprechen? Sie sprechen ja in der Regel ganz oft vom genozidalen Ausmaß. Und welche politischen Konsequenzen könnte das denn eigentlich, wenn man es auch so klar benennen würde, dann für den Sudan haben?
Ja, das ist eben so eine zweischneidige Angelegenheit mit dem Genozidbegriff, denn das ist erstmal eine juristische Kategorie, aufgrund der Erfahrungen mit der Shoah und dem Holocaust, nach 1945 entstanden. Und das ist eine juristische Kategorie, und ich habe genug Jura studiert, um zu wissen, also zwei Juristen, drei Meinungen, das ist immer schwierig, dort vor allen Dingen die Absicht nachzuweisen, obwohl im Falle des Sudans, das ist durchaus eine neue Dimension, dass die Täter ihre Taten, ihre Kriegsverbrechen dokumentieren, selber filmen und hochladen, verbreiten. Auf TikTok, Telegram und so weiter sehen wir das, also wie unbewaffnete Gefangene, Kriegsgefangene oder auch Zivilisten massakriert werden, und auch teilweise mit den entsprechenden Begründungen dazu von den Tätern, das auch benannt wird. El-Fascha, das war jedem Beobachter, jeder Beobachterin klar, dass es so kommen würde. Das kam nicht aus heiterem Himmel. Es war sozusagen mit Ansage, dass diese Massaker stattfanden. Also der eigentlich problematische Teil bei der Genozidanklage, nämlich die Absicht nachzuweisen, ja, der ist jetzt sogar im Fall des Sudans gegeben. Das heißt, ich habe kein Problem damit, von einem Genozid zu sprechen. Das ist also wirklich offensichtlich. Aber ich denke, man sollte es nicht davon abhängig machen. Also das, was evident ist, in El-Fascha haben wir nicht nur diese Videos der Täter selber, sondern auch noch Überlebenden Berichte, also die Überlebende, die sich in Flüchtlingslager retten konnten und dort ihre Erfahrungen zu Protokoll gegeben haben. Wir haben die Satellitenbilder von dem Yale Humanitarian Research Lab, die also wirklich einen Überfluss an Beweisen eigentlich liefern. Und ja, wir haben das jetzt gesehen. Vor ein paar Tagen gab es im Guardian den Bericht eines Whistleblowers aus dem Foreign Office, aus dem britischen Außenministerium, der dort also berichtet hat, dass der Begriff Genozid aus den Dokumenten gestrichen wurde, weil es tatsächlich diese Implikation hätte. Also es gibt dann natürlich sehr viel mehr Druck einzuschreiten, einzugreifen. Und das bezieht sich wiederum natürlich vor allen Dingen auf die Unterstützer der RSF, denn niemand bestreitet ernsthaft, außer den Emiraten selber, dass die Vereinigten Arabischen Emirate der Hauptunterstützer der RSF sind, was sowohl Waffenhilfen angeht, als auch finanzielle Unterstützung. Also das ist eine enge Beziehung, die dort dokumentiert ist, vielfach forensisch von vielen Seiten. Und die westlichen Staaten, fast ausnahmslos, sind derart eng mit den Vereinigten Arabischen Emiraten verbandelt, dass man sich quasi zum Komplizen machen würde, auch offiziell, wenn man diesen Genozidbegriff also offiziell anerkennen würde.
Sie haben in Ihren Analysen darauf verwiesen, dass es historisch diesen Sklavenhandel gab und darauf beruhend auch tief verwurzelte rassistische Hierarchien, wie etwa Debatten über Sklavenblut, jetzt aktuell auch noch im Sudan stattfinden. Wie prägen denn diese kolonialen und innersudanesischen Rassismen heute noch die Rekrutierung, die Gewalt gegen bestimmte Communities oder die Propaganda auf beiden Seiten?
Ja, genau. Ich sage immer, da muss man sehr vorsichtig sein, dass man zum Beispiel nicht von Stammeskriegen oder ethnischer Gewalt spricht, denn das würde ja suggerieren, dass quasi Ethnizität eine Ursache ist. Und da finde ich, kommt man sehr schnell in sehr völkische Kategorien, also Ethnizität, Ethnos, als alter Altgrieche weiß ich, Ethnos heißt ja Volksgruppe, und da merkt man ja schon, dass man sehr stark am Völkischen ist. Und wenn man aber genauer hinschaut, sind die Grenzen doch sehr fließend zwischen den einzelnen Gruppen. Also ich spreche lieber von sozialen Gruppen. Natürlich gibt es soziale Gruppen mit eigenen Sprachen, also wo man jetzt auch die Identität nicht absprechen kann, natürlich. Aber wenn man genau schaut, sind eben diese Grenzen sehr stark fließend durch Intermarriage, also durch Heiraten, Verbindungen zwischen verschiedenen Gruppen. Also da würde ich immer an alle appellieren, sozusagen auf das eine Beispiel zu gucken. Also ich habe französische Vorfahren, polnische Vorfahren, ich bin mit einer Schweizerin verheiratet, die hat französische Vorfahren. Also was ist meine Identität? Ja, also dann auch noch aus verschiedenen Gegenden in Deutschland. Also das ist immer sehr komplex und diese Identitäten sind doch zu einem gewissen Teil auch konstruiert. Das heißt aber nicht, dass sie nicht real sind. Also für mich ist der entscheidende Punkt, dass anhand dieser Identitäten mobilisiert wird. Das heißt, man sieht schon bei den RSF, dass sie sich als Araber definieren. Ich habe immer gedacht, also ob sie damit quasi auf der arabischen Halbinsel durchkommen würden, also dass jetzt ein Araber aus Saudi-Arabien oder so wirklich ein RSF-Kämpfer aus dem Tschad oder Niger oder Mali oder eben auch Darfur wirklich als Araber anerkennt, dass da hätte ich so meine Bedenken, aber darum geht es auch letztlich gar nicht, sondern es geht einfach darum, um dieses Konstrukt. Und es ist schon interessant, eine sudanesische Kollegin von mir hat neulich in einem Workshop darauf hingewiesen, dass eben viele der RSF-Kämpfer in ihren Videos nicht nur diese arabische Überlegenheitsideologie vertreten, sondern gleichzeitig auch ihre Grievances. Also ich weiß gar nicht, was das die deutsche Entsprechung dafür ist, aber sozusagen ihre historischen Ungerechtigkeiten beklagen, dass sie eben marginalisiert worden sind von den traditionellen Eliten im Zentrum des Landes. Und ich glaube, das ist wichtig, denn sonst verstellt es den Blick darauf auf die tatsächlichen Ursachen, wo es einfach um Zugang zu Macht und Ressourcen geht, um Verteilungskämpfe, wenn man zu stark auf diese ethnischen Aspekte sich verlagert. Also tatsächlich, die sudanesische Gesellschaft muss sich, denke ich, wenn dieser Krieg einmal vorbei ist, auch sehr stark selber harte Fragen stellen. Also ich empfehle da immer gerne den Film Goodbye Julia, der wenige Wochen nach Beginn des Krieges im Frühjahr 2023 Premiere hatte in Cannes beim Filmfestival. Und dieser Film zeigt meines Erachtens sehr, sehr gut, ist auch nicht perfekt, aber zeigt sehr gut doch eben diese internen Rassismen innerhalb der sudanesischen Gesellschaft historisch bedingt, aber eben doch auch das Patriarchat, was da noch sehr stark am Werke ist, wo es also um Dominanz geht, ja, also diese Wahrnehmung, es ist also erstrebenswert, andere zu dominieren. Das sind Faktoren, die meines Erachtens dort also sehr viel stärker zu Buche schlagen als tatsächlich Unterschiede zwischen verschiedenen Ethnien.
Wenn Sie das so sagen, habe ich das Gefühl, dass die 90% der Medienberichterstattung über den Sudan recht verkürzt ist.
Ja, das ist natürlich immer eine Herausforderung. Ich könnte natürlich auch stundenlang, tagelang hier weiterreden und um wirklich dieser Komplexität gerecht zu werden. Ich höre das auch immer wieder von aus den Medien. Ja, wir können unserem Publikum diese Komplexität nicht zutrauen. Ich denke, das ist das stimmt eigentlich nicht. Also ich habe immer das Gefühl, das Publikum kann doch sehr viel mehr an Differenzierung vertragen sozusagen. Und es ist teilweise auch wirklich verhängnisvoll, denn da gibt es dann sowas wie so ein Feedback-Loop, ja. Also vielleicht weniger, wenn das jetzt deutsche Medien so verkürzt berichten, aber zum Beispiel, wenn die BBC das tut, was ich auch schon beobachtet habe, dann wird es auch im Sudan wahrgenommen und führt dazu, dass es auch vor Ort wiederum so verkürzt da wahrgenommen wird und eben meines Erachtens verstellt es eben auch letztlich den Blick darauf, dass das alles in einem globalen Kontext stattfindet. Ja, es ist halt sehr viel einfacher, so eine Wahrnehmung zu fördern, ja, da die Stämme hauen sich da gegenseitig Köpfe ein, weil die einander irgendwie nicht grün sind. Da ist man schnell in so einer Karl-May-mäßigen Stammeslogik und letztlich ist das eine rassistische Betrachtungsweise, die uns von der unangenehmen Wahrheit fernhält, dass wir, in Anführungszeichen, wir als westliche Welt, als westliche Staaten, doch sehr viel mehr mit diesen Kriegen zu tun haben, als uns eigentlich lieb sein kann.
Der Konflikt im Sudan besteht ja jetzt schon ganz lange. Wie würden Sie die anhaltende Instabilität der Region erklären? Und wie wirken diese Strukturen, die schon ganz lange vielleicht auch Problem sind oder Verursacher sind, im jetzigen Krieg fort?
Ja, ich würde da grob eine Dreiteilung vornehmen. Also wie gesagt, es ist wie auch sonst im Leben, die Dinge sind kompliziert, aber manchmal auch sehr einfach. Also der erste Komplex, den ich sagen würde, es ist tatsächlich ein schwieriges koloniales Erbe. Da muss man nur mal auf die Landkarte gucken. Da sieht man teilweise also Darfur Grenzen, die also über zig hunderte Kilometer also mit dem Lineal gezogen sind. Da kann man sich schon vorstellen, dass das irgendwie nicht sonderlich Sinn macht, sondern einfach Willkür war. Und das sehen wir gerade in Darfur, wo dort eben Angehörige verschiedener Gruppen auf sowohl Seiten des Tschad leben als auch auf sudanesischer Seite. Das ist also sehr schwierig, dieses Erbe der vor allen Dingen britischen Kolonialmacht. Vor allen Dingen auch, weil sie eine Elite eingesetzt hat. Vor rund 100 Jahren gab es ein Aufstand einer sehr egalitaristischen Bewegung aus Vertretern im ganzen Land und nicht nur der gehobenen Klassen, sondern auch einfacher Leute, ehemaliger Sklaven teilweise, das war das sogenannte White Flag Movement. Und diese egalitaristische Bewegung wurde also blutig niedergeschlagen von der britisch geführten Kolonialmacht. Und die hat daraufhin nach dem Prinzip, nach dem leider bewährten Prinzip des Divide et Impera, also Teile und Herrsche, eine Elite eingesetzt aus dem Zentrum des Landes, also aus der Hauptstadt Khartoum und dem nördlichen Niltal, deren Nachfahren, deren Netzwerke die Geschicke des Sudans, also auch nach der Unabhängigkeit von 1956 beherrscht haben. Und man kann jetzt natürlich nicht alles im Jahr 2025 noch auf die Kolonialzeit schieben, also da wird man sich jetzt auch zu leicht machen, aber dieses koloniale Erbe, das wirkt bis heute fort. Das lässt sich nicht so einfach abschütteln. Und diese traditionellen Eliten aus dem Zentrum des Landes und dem nördlichen Niltal haben seit 1956 die Politik des Sudans dominiert und eigentlich die Peripherien des Landes ausgebeutet wirtschaftlich. Und diese marginalisierten Peripherien hatten also kaum Mitsprache in der Politik des Landes. Das ist also eine weitere historische Ursache dieser Konflikte. Da gab es ja dann schon auch sehr früh eben eine Rebellion im Südsudan, im heutigen Südsudan, gegen diese Marginalisierung. Dieser Konflikt hat fortgedauert bis zur Abspaltung des Südsudan 2011. Und der nächste Faktor, der zweite große Komplex, eigentlich die Wurzeln des heutigen Krieges auch darstellt, das ist die sogenannte Militarisierung des politischen Marktplatzes. Das ist ein Begriff, den Alex de Waal geprägt hat, ein britischer Friedensforscher, Sudan- und Darfur-Experte, der so in der Szene, sag ich mal, so eine der wichtigsten Stimmen eigentlich ist. Und das bedeutet eigentlich, dass man mittlerweile im Sudan nur noch Zugang zu Macht und Ressourcen hat, zur Teilhabe, wenn man eine bewaffnete Streitmacht hinter sich sammelt. Dann kommt man sozusagen an den Verhandlungstisch. Das ist ein Dilemma und wirklich ein Teufelskreislauf, obwohl es auch auf der anderen Seite eben eine sehr starke zivilgesellschaftliche Tradition gibt. Also ich weise auch immer darauf hin, damit das Bild jetzt auch nicht zu düster ist. Es gibt eben auf der hoffnungsvollen Seite diese sehr starke Tradition, dass es schon 1964 die erste Revolution gab, die erste Volkserhebung gegen ein Militärregime. 1985 gab es eine weitere erfolgreiche Volkserhebung gegen ein weiteres Militärregime. Natürlich waren es letztlich dann auch immer Kreise innerhalb der Armee, die den Daumen gesenkt haben über den Diktator und ihn haben fallen lassen. Und so war es dann auch 2018, 2019. Aber man muss doch eben auch betonen, dass es gerade 2018, 2019 bei der Volkserhebung gegen Langzeitdiktator Omar al-Bashir eine sehr breite Bewegung war, eben nicht nur aus den oberen Schichten, nicht nur in Khartoum, sondern in vielen Landesteilen, vielen Städten, sehr stark auch von Frauen und jungen Menschen getragen. Aber letztlich ist doch die Armee und der Geheimdienstapparat mittlerweile übermächtig geworden und hat eigentlich wie eine Krake den Staat in Besitz genommen. Also normalerweise ist es ja so, dass ein Staat eine Armee hat und das irgendwie auch als legitime Institution natürlich angesehen wird. Aber im Sudan ist es eigentlich andersrum. Es ist eine Armee mit einem Staat. Und diese Armee hat also metastasiert im Prinzip. Also all diese Rebellen, wie jetzt die RSF oder auch andere Gruppen, sind oftmals Abspaltungen der Armee oder wurden gegründet von der Armee, um Rebellen zu bekämpfen. Und jetzt zum Beispiel besteht die Armee zu einem großen Teil aus ehemaligen Rebellen. Ja, also die wichtigsten Verbündeten der Armee sind ehemalige Darfur-Rebellen, die ursprünglich von den RSF bekämpft wurden. Also das ist dieser zweite große Komplex, die Militarisierung. Und der dritte wiederum ist, dass es schon auch Stellvertreterkriege sind. Der Sudan ist geostrategisch schon bedeutsam durch die Nilwasser, durch seine Lage am Roten Meer. Und deswegen haben dort also die regionalen Vormächte, Ägypten, Saudi-Arabien, mittlerweile auch die Emirate, eigene Interessen, die sie dort austragen. Es ist eben nicht nur ein Stellvertreterkrieg, aber doch zu einem gehörigen Maße mittlerweile auch.
Sie waren ja vor einer verfestigten Zweiteilung des Landes. Faktisch läuft ja der Krieg auf eine Teilung hinaus, so wie es aktuell aussieht. Zumindest wenn man dem glauben kann, was man so liest. Wie sehe denn ein Nordsudan 2.0 zum Beispiel territorial aus, ökonomisch, demografisch? Oder sieht es im Moment noch gar nicht nach einer Zweiteilung aus?
Also mittlerweile muss man doch konstatieren, dass die Zweiteilung faktisch da ist. Also die RSF kontrollieren die westliche Hälfte des Landes mit ihren Verbündeten und SAF die östliche Hälfte. Aber es gibt auch Experten, die sagen, dass sozusagen ein Libyen-Szenario, also Libyen ist ja faktisch auch zweigeteilt, also das wäre noch eins der besseren Szenarien, wenn man es vergleicht mit Szenarien von einer weiteren Zersplitterung und ja, Balkanisierung, wenn man das so sagen kann. Also man muss einfach befürchten, dass es wie auch in anderen Staaten, Jemen, Somalia, dauerhaft zu dieser Zersplitterung kommt. Also die Dinge können sich auch mal schnell ändern. Natürlich, also ich würde mir natürlich wünschen, dass der Sudan zu einer Einheit zurückfindet unter ziviler Führung. Das ist auch nicht ganz illusorisch. Wie weit das jetzt realistisch ist, das ist eine andere Frage. Ich persönlich würde auch andererseits auch sagen, also okay, wenn jetzt die Zweiteilung Frieden bringen würde, dann soll es meinetwegen so sein, ja. Also man muss auch sehen, dass zum Beispiel Darfur bis zum Ersten Weltkrieg ein eigenständiges Sultanat war. Also das sind jetzt auch keine gottgegebenen sozusagen Einheiten dort, ja. Also ich habe es ja gerade schon gesagt, eben die Grenzen sind willkürlich gezogen worden zu Kolonialzeiten. Und ich bin allerdings natürlich skeptisch, gerade jetzt zum Beispiel auch mit Blick auf den Südsudan, ja, der sich 2011 abgespalten hat, unabhängig wurde nach vielen Jahrzehnten der Rebellion mit Millionen Toten. Und also es hat kaum ein Jahr gedauert, bis der Südsudan dann wiederum in eigene Konflikte gefallen ist und versunken ist. Also dort ist die Lage fast noch prekärer als im Sudan heute. Also das ist jetzt nicht unbedingt das leuchtende Beispiel dafür, dass die Zersplitterung in weitere Staaten, kleinere Staaten irgendwie die Lösung wäre.
Was, glaube ich, auch noch ganz relevant ist, ist, dass die SAF und auch die RSF so eine Art Geschäftsimperium betreiben. Welche legalen und illegalen Wirtschaftssektoren halten denn diese Kriegsmaschinerie am Laufen?
Ja, also das ist ganz interessant und man sieht das zum Beispiel jetzt auch daran, dass vor ein paar Tagen das Ölfeld von Hetschlich an der Grenze zum Südsudan, das ist einer wenigen Ölfelder, was dem Sudan verblieben ist nach der Abspaltung des Südsudans. Also bis dahin ging es eigentlich sehr stark ums Öl, aber das Erdöl hat mittlerweile sehr stark an Bedeutung verloren. Aber das Interessante ist also, dass man da gesehen hat, da gab es sehr schnell eine Abmachung zwischen RSF und SAF, dass die südsudanesische Armee als quasi angeblich neutrale Instanz dort die Kontrolle übernehmen soll. Was eigentlich zeigt, dass wenn das Interesse und der politische Wille dort ist, dann kann man schon auch zu Abmachungen kommen. Und auf der anderen Seite zeigt es den Kontrast dazu, dass es keine Abmachung gibt zum Beispiel oder kaum Abmachung oder kaum funktionierende Abmachung über Zugang für humanitäre Hilfe für die arg gebeutelte Zivilbevölkerung. Da sieht man also, dass das keine Priorität hat, die Versorgung der eigenen Bevölkerung, aber wenn es ums Erdöl geht, schon. Also das Erdöl ist noch da, aber nicht ganz so wichtig, wie es früher war. Am wichtigsten ist tatsächlich das Gold. Seit dem weltweiten Finanzcrash Ende der 2000er Jahre ist ja der Goldpreis einfach immer weiter nach oben geschnellt und der Sudan ist schon seit pharaonischen Zeiten dafür bekannt, dass er sehr große Goldvorkommen hat, zum einen in Darfur vor allen Dingen und zum anderen im Ostsudan, teilweise auch in anderen Gegenden, in Nubabergen. Also das Gold ist der finanzielle Haupttreibstoff mittlerweile. Und es wird vor allen Dingen, wie auch sonst, das Gold aus sonstigen Krisenregionen in Afrika vor allen Dingen nach Dubai exportiert und von dort wiederum, ich lebe ja in der Schweiz, kommt ein großer Teil des Goldes in die Schweiz, wo es raffiniert wird und quasi auch weiß gewaschen wird. Das Gold spielt für beide Seiten eine große Rolle. Also der Anführer der RSF-Milizen, Hemeti, wie er vor allen Dingen bekannt ist, ist überhaupt erst so reich und mächtig geworden, indem er die Kontrolle über die Goldminen Darfur in den 2010er Jahren übernommen hat. Aber das hat er wiederum auch nur geschafft, weil er vorher seine eigenen Leute, oftmals Kindersoldaten, an die damals noch saudisch-emiratische Koalition im Jemen quasi verkauft hat. Ja, also da ist man auch in der unseligen Tradition des Söldnerwesens, also bis hin zu Sklaverei eigentlich. Denn im Kampf gegen die Houthi-Rebellen im Jemen haben natürlich keine saudischen oder emiratischen Bodentruppen sich die Hände schmutzig gemacht, sondern es waren vor allen Dingen sudanesische Söldner, vor allen Dingen von Seiten der RSF. Und eben mit diesen Petrodollars konnte Hemeti die Kontrolle über die Goldminen in Darfur gewinnen. Interessanterweise hat auch die sudanesische Armee das Gold aus ihren Gebieten bis vor kurzem immer noch über Dubai vor allen Dingen vermarktet, obwohl ja eben die Emirate den Hauptfeind unterstützen. Also das ist sicherlich am wichtigsten, das Gold. Es gibt dann zum Beispiel aber auch noch das Gummi Arabicum, was man noch am ehesten vielleicht kennt, wenn man Zigaretten selber dreht vom Zigarettenpapier, also der Klebstoff auf dem Papier, das ist Gummi Arabicum, aber es ist ein Stoff, der auch als Stabilisator in vielen anderen Lebensmitteln benötigt wird und auch nicht ersetzt werden kann. Also am bekanntesten ist Coca-Cola zum Beispiel, weswegen das Gummi Arabicum aus dem Sudan auch immer ausgeschlossen war von den Sanktionen der USA gegen den Sudan. Das war also die Ausnahme, denn der Sudan ist fast Monopolhersteller von dem Gummi Arabicum. Und ja, letztlich sollte man auch immer noch erwähnen, dass der Sudan traditionell eigentlich auch sowas wie die Brotkammer, der Brotkorb der Region war. Und das wiederum auch doch ein Hauptinteresse der gerade der Golfmonarchien sein dürfte. Denn in den Vereinigten Arabischen Emiraten wächst jetzt außer Blattgold bedeckten Wolkenkratzer nicht so viel, weswegen sie also um ihre Ernährungssicherheit sicherzustellen, großes Interesse daran haben, Kontrolle über die landwirtschaftlichen Produktionsflächen im Sudan zu bekommen. Also die Emirate haben schon zum Bashir-Zeiten sehr große Flächen, Anbauflächen südlich von Khartoum gepachtet, langfristig gepachtet. Das Vieh aus Darfur geht hauptsächlich in die Golfmonarchien und ist ein Hauptdevisenbringer gewesen und aber damit auch ein Hauptkonfliktfaktor, denn dieser Druck für Devisen, Agrarprodukte an den Golf zu exportieren, hat die Konflikte zwischen die Verteilungskonflikte zwischen Kleinbauern und Viehnomaden gerade in Darfur immer stärker eskalieren lassen und war damit auch auch Hauptauslöser für diesen Krieg, der ja aus Darfur auf den Rest des Landes übergeschwappt ist.
Das Bashir-Regime war eng mit muslimbrudernahen Netzwerken verflochten. Wirken denn diese islamistischen Ideologien, Patragonennetzwerke und Geheimdienststrukturen heute noch nach?
Ja, das tun sie definitiv. Die Frage ist, wie sehr. Also ja, das Burhan-Regime, also General Burhan, der Armeeführer und damit auch de facto Führer des Regimes im östlichen Teil des Sudans, kommt aus der Armee, hat Karriere gemacht während der 30-jährigen Herrschaft der Islamisten. Also man kann jetzt schon auch nochmal in Frage stellen, wie islamistisch war jetzt das Bashir-Regime. Als ich zum Beispiel das erste Mal im Sudan war, Ende der 90er Jahre, da hat niemand Bashir ernst genommen. Also das Bild von Bashir war nirgendwo zu sehen. Es war völlig außer Frage, dass der eigentliche Machthaber Hassan al-Turabi war. Das war der Anführer der Islamisten, der Moslembrüder. Und dann gab es 1999, 2000 einen Machtkampf zwischen Turabi und Bashir, beziehungsweise zwischen Turabi und seinen Kronprinzen, die sich auf Bashirs Seite geschlagen haben. Und dann wurde also Turabi ausgebotet. Und in den 2000er Jahren Ja, war Bashir immer noch nicht wirklich der eigentliche Machthaber, sondern es waren sozusagen diese Islamisten hinter ihm und er hat sich dann eigentlich erst später emanzipiert. Ja, also wir sehen tatsächlich einen großen Teil des Ancien Regime der Islamisten steckt hinter Burhan. Es gibt auch islamistische Milizen, die jetzt von der Armee hochgerüstet wurden und eigentlich also den eigentlichen Kampf führen. Aber es gibt auch ehemalige Revolutionäre zum Beispiel, die an der Rückeroberung von Khartoum sehr stark beteiligt waren. Also das Regime von Burhan ist durchaus sehr auch nicht monolithisch, aber die Islamisten spielen durchaus eine wichtige Rolle, sind um ihre Rückkehr an die Macht bemüht. Und auf der anderen Seite ist das auch ein Hauptpunkt, den die RSF und eben auch die Emiratis ins Feld führen, dass sie also behaupten, sie würden dort gegen die Islamisten, gegen Islamismus kämpfen. Also jetzt zum Beispiel gerade nach dem jüngsten schrecklichen Attentat in Sydney von offensichtlich islamistischen Attentätern, da gab es also emiratische Propagandistinnen, die das sofort auf die Situation im Sudan gemünzt haben, um quasi ihre Politik dort zu legitimieren, dass man dort also gegen den Islamismus vorginge. Das ist natürlich letztlich also Bullshit, denn auch die Emirate haben überhaupt keine Berührungsängste gehabt zu den islamistischen Zeiten von Bashir noch Geschäfte mit ihm zu machen. Also da haben sie sich überhaupt nicht ferngehalten. Aber andererseits eben kann man auch in Frage stellen, also letztlich war das Bashir-Regime am Ende nominell noch islamistisch, aber im Grunde genommen war es auch alles sehr transaktionell und auf Business ausgerichtet. Weniger ideologisch.
Bisher sind ja alle Friedensinitiativen gescheitert. Warum eigentlich? Und welche realistischen Perspektiven gibt es denn aktuell?
Ja, zum einen muss man sagen, haben die Kriegsparteien bislang nicht wirklich ein Interesse daran gehabt, Frieden zu schließen. Es gibt dort die Logik, also die Armee zum Beispiel, SAF, hat insofern gewonnen, als dass sich sehr viele Leute um sie geschart haben. Also eben auch vorherige Gegner. Ich habe selber gute Freunde, die ja so lange gegen das Bashir-Regime gekämpft haben und sich doch jetzt auf die Seite der Armee geschlagen haben als das kleinere Übel. Weil sie halt argumentieren, ja, also die RSF sind dermaßen zerstörerisch unterwegs, dass wir die einfach besiegen müssen. Und da liegt natürlich eine gewisse Logik auch drin, auch wenn ich eben sagen würde, ja, also letztlich ist die Armee historisch das Hauptproblem und die Wurzel allen Übels und hat überhaupt die RSF erst hervorgebracht. Beide Kriegsparteien glauben auch sicherlich daran, dass sie vielleicht doch militärisch gewinnen können, auch wenn die Geschichte zeigt, dass es eigentlich in so einem großen und schwierigen Terrain nicht möglich ist. Es gibt eigentlich keine Lösung auf dem Schlachtfeld. Am Anfang schien es so, dass die RSF vielleicht sogar durchmarschieren könnte, nachdem sie Khartoum erobert hatte und auch die Gebiete südlich von Khartoum in den Osten vorgerückt ist, konnte man glauben, dass sie auch bis Port Sudan eigentlich durchmarschieren würden, aber da haben sie sich dann doch auch selber überschätzt und ihre Kräfte überdehnt. Und in letzter Zeit hat die Armee dann wieder sozusagen das Kriegsglück für sich beanspruchen können. In letzter Zeit muss man dann doch auch wieder davon ausgehen, dass beide Seiten ihre Verhandlungspositionen stärken wollen, also auf dem Schlachtfeld eigentlich Tatsachen schaffen, um dann am Verhandlungstisch eine bessere Position zu haben. Woran es bisher aber auch gescheitert ist, ist einfach, dass die eben die Hauptunterstützer zumindest teilweise kein Interesse hatten. Also das gilt eben besonders für die Vereinigten Arabischen Emirate, die auch gerade mit Blick auf El-Fascha alles andere getan haben, als jetzt die RSF zurückzupfeifen, sondern sie im Gegenteil offensichtlich, wenn man sich die Versorgungsströme, und das kann man ja sehen, also die Flugbewegungen von Cargo-Flugzeugen, Frachtflugzeugen, Frachtflügen von Abu Dhabi in den Ost-Tschad oder nach Ost-Libyen. Da konnte man also sehen, dass sie die RSF ermutigt haben, tatsächlich auch El-Fascha zu erobern, damit so gut wie ganz Darfur unter ihre Kontrolle zu bringen. Und damit ist man aber wiederum auch bei den westlichen Staaten. Also die westlichen Staaten haben dem Sudan und der dortigen Krise, obwohl es die größte Fluchtkrise der Welt ist und obwohl es in der westlichen Welt ja kaum ein anderes Thema als Flucht und Migration zu geben scheint, haben sie dem Sudan nicht die Priorität eingeräumt, um wirklich auch ihrerseits Druck auf die Unterstützer der Kriegsparteien auszuüben, sondern im Gegenteil haben sich eigentlich noch zu Komplizen gemacht, indem sie gerade den Emiraten eine Carte Blanche gegeben haben, einen Freifahrtschein gegeben haben auf dem diplomatischen Parkett und diese sogar noch mit Rüstungsexporten beliefert haben. Also im Falle von Deutschland ist es so, dass die Ampelkoalition mit einem grün geführten Auswärtigen Amt und einem grün geführten Bundeswirtschaftsministerium, die eben für die Rüstungsexportgenehmigung federführend sind, im letzten Jahr Rüstungsexporte in die Vereinigten Arabischen Emirate im Wert von rund 150 Millionen Euro genehmigt haben. Was ist das für ein diplomatisches Signal? Also sicherlich nicht irgendwie, dass man Druck ausübt auf die Emirate oder genauso auch also die Rüstungsexporte an Katar oder Saudi-Arabien waren also nur unwesentlich geringer vom Umfang her. Also da ist einfach klar, dass die Prioritäten woanders liegen und nicht der Sudan sind. Es gibt jetzt Anzeichen dafür, dass sich das vielleicht ein bisschen ändert. Also leider muss es anscheinend erst zu diesem Völkermord in El-Fascha kommen, um dazu zu führen, dass sich die Einstellung womöglich ändert. Und ob man das mag oder nicht, also ich mag das nicht, aber tatsächlich muss man die Hoffnung auf die US-Administration legen. Also der kürzliche Besuch des saudischen Kronprinzen MBS hat in Washington DC bei Donald Trump hat dazu geführt, dass jetzt auch Donald Trump sich jetzt dem Thema Sudan widmet. Wie nachhaltig das sein wird, ist eine andere Frage. Aber es könnte eine gewisse Dynamik in diese Verhandlungsprozesse bringen. Und aber man sollte sich natürlich nicht auf so jemand Unberechenbares wie Donald Trump verlassen. Die EU hat ja doch eigenes Gewicht, aber war bislang eigentlich nicht wirklich hatte nicht den politischen Willen. Es gab vor 2 Wochen, glaube ich, vom EU-Parlament in Straßburg eine Erklärung zum Sudan, wo dann auf Lobbydruck der Emirate die konservativen Parteien die Emirate aus diesem Text gestrichen haben. Also die Emirate werden nicht namentlich genannt und das ist dokumentiert, dass also da eine emiratische Top-Diplomatin massiven Lobbydruck ausgeübt hat in Straßburg und die konservativen Parteien haben sich dem gebeugt. Und ähnlich ist es auch auf der nationalstaatlichen Ebene, dass die westlichen Staaten bisher eigentlich überhaupt nicht willens sind, das Kind beim Namen zu nennen. Und die Interessen sind einfach zu groß. Die Emirate sind zu stark engagiert. Also ich habe gerade nochmal nachgeschaut, auf der Seite des österreichischen Außenministeriums steht also auch schwarz auf weiß, dass die Vereinigten Arabischen Emirate seit 2021 ein strategischer Partner Österreichs sind, so wie sie seit 2021 auch ein strategischer Partner Deutschlands sind. Und die Emirate haben einen Anteil von knapp 25% bei OMV und auch bei Borealis, also bei wichtigen Wirtschaftsunternehmen in Österreich. Das heißt, der wirtschaftliche und politische Druck der Emirate ist bislang zu groß, obwohl man andererseits auch sehen kann, dass die Sorge der Emirate vor Reputationsverlust sehr groß ist. Also sie reagieren sehr sensibel. Also da die Botschaften jeweils lassen da die Telefondrähte glühen, wenn es medial Kritik gibt an den Emiraten in Sachen Sudanpolitik. Und das ist schon interessant, dass eigentlich bisher die größte Wirkung in Sachen Sudan hatte der US-Rapper Macklemore mit der Absage eines Konzertes in Dubai mit Verweis auf die emiratische Politik im Sudan. Also das zeigt, auf der einen Seite ist der Druck der Emirate sehr groß, auf der anderen Seite sind sie aber auch empfindlich und das bietet eigentlich einen Hebel. Um etwas im Sudan zu bewirken, um die Unterstützung für die RSF zu drosseln. Auf der anderen Seite müsste man das aber auch natürlich mit Saudi-Arabien, Katar und so weiter machen. Wenn denn der politische Wille da wäre, und der ist bislang halt noch nicht da, und das bedeutet wiederum, dass eigentlich der öffentliche Druck steigen müsste. Und da haben wir alle das in der Hand, also jetzt mit so einem Bericht zum Beispiel, aber auch mit Interventionen zum Beispiel an die eigenen Abgeordneten. Also ich kann da immer nur an alle appellieren. Ich kenne das aus den Archiven, da konnte ich das sehr gut rekonstruieren, wie schon in früheren Jahrzehnten vergleichsweise wenige Protestschreiben von einfachen Bürgerinnen und Bürgern an Politiker, Politikerinnen doch innerhalb der Ministerialbürokratie erheblichen Druck ausgeübt haben. Und das wäre für mich die Hoffnung eigentlich, dass der öffentliche Druck weiter steigt, um entsprechend zu Veränderungen auf dem diplomatischen Parkett zu führen.
Das ist ganz wichtig, was Sie gerade sagen. Und da kommen wir dann auch gleich auf die mediale Berichterstattung zu sprechen. Über Gaza, über die Ukraine wird natürlich sehr viel berichtet. Man sagt natürlich nach journalistischen Kriterien, dass die Nähe natürlich auch immer eine gewisse Rolle spielt. Der Sudan ist jetzt natürlich eben nicht die Ukraine und eben auch nicht Israel-Gaza. Aber trotz allem müsste man ja einfach hier auch viel mehr bei so einem Konflikt die Berichterstattung auch fokussieren, öfter berichten, mehr Hintergrundberichte zum Sudan-Konflikt bringen, damit vielleicht dieser politische Druck auch erhöht wird. Welche Verantwortung tragen denn da internationale Medien für diese Unsichtbarkeit, die man ja quasi fast schon benennen kann?
Ich finde es sehr großartig. Also ich stelle mir diese Frage jetzt schon seit mittlerweile fast 30 Jahren. Also ich war das erste Mal 1997 im Sudan und kam an. Es herrschte eine kriegsbedingte, schreckliche Hungersnot. Und als ich dann nach Deutschland kam, da drehte sich alles um irgendwelche prominenten Soap-Reality-TV-Stars. Tatsächlich, ich habe mich das immer gefragt, warum eigentlich quasi ein sudanesisches Menschenleben medial einfach sehr, sehr viel weniger wert ist als ein westliches. Und es stimmt, wie Sie gerade gesagt haben, es ist natürlich die fehlende Nähe, obwohl jetzt Sudan zum Beispiel ja auch nicht viel weiter weg ist als Israel-Palästina. Ich habe sehr viel gelernt von der deutschen Journalistin, die leider vor kurzem viel zu jung verstorben ist, Bettina Gauss. Die hat ein Buch geschrieben über ihre Erfahrungen als Afrika-Korrespondentin der Taz. Und die hat das mal beschrieben, ja, also man kann sich einfach schlechter identifizieren, man findet schwieriger einen Bezug, denn in Darfur sieht es aus wie auf dem Mars, ja, also dieser rote Boden und die Landschaft. Und die Menschen sehen anders aus, die Häuser sehen anders aus. Damals war ihr Vergleich, waren die Balkankriege und das war uns natürlich näher, geografisch, aber eben auch, weil die Häuser sehen fast so aus wie die bei uns in Deutschland und Österreich. Die Menschen sehen so aus wie die meisten oder viele bei uns. Und das gilt sicherlich zum Beispiel auch für die Ukraine, ja, dass da man einfach leichter einen Bezug findet. Und ich habe das selber auch gemerkt, also ich fand das natürlich schlimm und irgendwie unmenschlich, aber ich habe es jetzt selber auch gemerkt, als ich dann Bilder gesehen habe von dem Hotel, wo ich meistens abgestiegen bin, in Khartoum, von einer griechisch-sudanesischen Familie, wo viele westliche Journalisten und andere Leute immer abgestiegen sind in Khartoum. Und als ich da die Verwüstung gesehen habe, da ist mir das irgendwie natürlich sehr viel näher gegangen als irgendwelche Bilder aus irgendeinem sehr entfernten Ort in Darfur, ja. Und also ich war mal in Darfur, aber natürlich nicht so viel und nicht so lange wie in Khartoum. Deswegen gingen mir die Bilder von den Zerstörungen in Khartoum auch näher. Also das muss ich schon eingestehen, da habe ich diesen Effekt selber bemerkt. Aber letztlich würde ich halt doch argumentieren, ist es schon eine Form von Rassismus. Denn in den Redaktionen, wenn ich dort, also die Redaktionen, die bekommen ja von den Agenturen doch die Berichte, ja, heute so und so viel 100 Tote dort und so viel 100 Tote in dem Ort in Sudan. Und dann fällt ja doch irgendwie die Entscheidung, das zu bringen oder nicht zu bringen. Und oftmals ist es halt einfach die Entscheidung, ja, das ist höchstens eine Kurzmeldung wert, falls überhaupt. Also es gibt schon natürlich, das verstehe ich auch, den Effekt der, also was man in der Szene Sudan-Fatigue nennt, also die Müdigkeit in der Sudan-Berichterstattung, weil es doch immer das Gleiche zu sein scheint. Das wird eher immer schlimmer als besser. Und das ist auch zum Teil verständlich. Und ich glaube, für den Journalismus, für die Medien besteht die Herausforderung drin, wie auch das bei anderen Themen wie Klimawandel oder so vielleicht auch besteht. Wie findet man also Narrative, um es doch für die Leserschaft oder das Publikum interessant zu machen? Und ich denke, ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang halt darauf hinzuweisen, ja, wir haben direkt damit zu tun, auch wenn das eine unangenehme Wahrheit ist, aber es ist eben nicht nur so, dass das da irgendwelche, ja, Karl-May-mäßig irgendwelche Wilden sind, die sich da die Köpfe einschlagen, weil sie nicht anders können oder so, ja, also solch eine rassistische Logik oder manchmal bekomme ich auch Beifall eben aus der rechten Ecke, die dann sagen, ah ja, das sind die Araber, da sieht man es mal, wie die ESF bezeichnen sich als Araber, sie werden unterstützt von den Emiratis, das sind Araber, so sind die Araber, ja. Das ist natürlich eben auch schlimm rassistisch und blendet einfach aus, dass es in einem globalen Kontext stattfindet. Also eben hier, ich lebe in der Schweiz dreimal am Tag. In Genf fliegt das lauteste Flugzeug hier in der Nähe zum Flughafen ein. Das ist zweimal Emirates und einmal Etihad. Die Schweiz hat also allein in den ersten 9 Monaten diesen Jahres Gold für umgerechnet knapp 30 Milliarden Euro importiert aus Dubai, ja, was dann hier in der Schweiz raffiniert wird und also faktisch weiß gewaschen wird. Und die Herkunft ist natürlich schwer nachweisbar, aber es ist andererseits auch eine etablierte Tatsache, dass fast das gesamte Gold, was im Sudan gefördert wird, nach Dubai geht, monopolmäßig. Also da kann man sich schon leicht vorstellen, dass da auch einiges Gold, was hier in die Schweiz kommt, aus Darfur kommt und entsprechend Blutgold ist. Und so gibt es noch viele, viele, viele andere Verbindungen. Also es gibt hier Rohstoffkonzerne in der Schweiz, die korrupte Geschäfte mit Öl im Tschad gemacht haben, weswegen sich der Tschad letztlich verkauft hat an die Emirate als Nachschubbasis für die ESF. Ich habe es gerade schon erwähnt, OMV gehört zu einem Viertel den Emiraten. OMV war übrigens auch Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre im Ölgeschäft im Südsudan tätig, als dort also im Rahmen ethnischer Säuberungen, in Anführungszeichen, Zehntausende Menschen, Hunderttausende Menschen aus ihren Gebieten vertrieben wurden, Zehntausende getötet wurden. Also wir alle haben sehr viel mehr damit zu tun und ich glaube, das bietet eigentlich spannende Anhaltspunkte, weil man muss gar nicht so weit schauen, um diese direkten Verbindungen zu finden. Und klarzumachen, ja, das ist überhaupt nicht weit weg. Und ich hasse es letztlich zwar auch, diesen Fluchtknopf zu drücken, ja, aber manchmal kommt man also auch nicht drum umhin zu sagen, ja, okay, also wenn das größte Problem in unseren Breiten zu sein scheint, die Angst vor Flüchtlingsströmen und Fluchtkrisen, und das ist ja teilweise auch berechtigt, ja, und ich möchte also auch nicht, also die meisten Sudanesinnen, die ich kenne, die wollen gar nicht nach Europa fliehen, die wollen eigentlich ein gutes Leben bei sich zu Hause führen, können das aber nicht, weil eben ständig diese Militärs und starken Männer ihnen das Leben zur Hölle machen und das eben mit internationaler Unterstützung, obwohl sie eben gerade diese tolle Revolution 2018, 2019 mutig auf die Beine gestellt hatten. Also ich hasse es, diesen Fluchtangstknopf zu drücken, aber man muss halt doch darauf hinweisen, dass das hinten und vorne nicht zusammenpasst, wenn eben der ganze Diskurs sich um Flucht und Migration dreht und wie man die Festung Europa verstärkt und man dazu eben auch Fluchtursachen bekämpfen muss. Und dann hat man die größte Fluchtkrise der Welt, und das ist eine echte Fluchtkrise, ja, mit 10, 12, 14 Millionen gewaltsam vertriebenen Menschen. Und in allen Sonntagsreden beschwört man ja, wir müssen Fluchtursachen bekämpfen, und dann ist der größte Unterstützer des größten Verursachers dieser Fluchtkrise unser strategischer Verbündeter. Ja, was macht das dann? Also, was sind wir dann? Dann sind wir einfach Komplizen dieser genozidalen Fluchtverursacher, und da liegt meines Erachtens halt also die Hauptverrücktheit in dieser Geschichte, und das ist einfach so eine offensichtliche Doppelmoral und Scheinheiligkeit, dass da einfach man braucht einfach den Mut, diesen politischen Willen aufzubringen, und den Nachschub für die Kriegsparteien zu unterbinden. Das ist die Hauptsache. Dann ist noch kein Frieden gewonnen. Da beginnt erstmal die harte Arbeit, eine gerechte, nachhaltige, friedliche Nachkriegsordnung im Sudan zu schaffen unter ziviler Führung. Aber damit es überhaupt dazu kommen kann, muss man diesen Krieg beenden. Und das geht nur, indem man die Nachschubströme finanziell an Waffen, an Munition und so weiter unterbindet.
Vielen Dank für Ihre Zeit heute. Ich glaube, wir konnten hier einen sehr guten historischen Überblick über den Sudan und über den Konflikt geben und gegebenenfalls auch ein paar Lösungswege aufzeigen, wie man vielleicht hier den Fokus noch ein bisschen tiefer legen kann, beziehungsweise ihn verschärfen kann, damit hier medial und auch politisch vielleicht noch mal ein bisschen was passiert. Dann bedanke ich mich, wie gesagt, für Ihre Zeit, wünsche Ihnen noch alles Gute.
Ich danke Ihnen, wie gesagt, dafür, dass Sie dem Sudan Aufmerksamkeit widmen, schenken, verschaffen. Ich hoffe, dass Sie dranbleiben, und an alle, die zugesehen, zugehört haben, kann ich nur appellieren, wirklich, also wir sind nicht machtlos, sondern jede von uns kann eigentlich an seiner, ihrer Stelle etwas ausrichten mit relativ geringen Mitteln, E-Mail schreiben an Abgeordnete, an Medien, an Firmen, und versuchen, irgendwie ein kleines bisschen dazu beizutragen. Es ist auch wichtig einfach für die Moral der Sudanesinnen und Sudanesen, die sich einfach ignoriert fühlen und die so viel Widerstandskraft gezeigt haben, natürlich sehr erschöpft sind, die sehr solidarisch sind miteinander und sehr mutig eigentlich eine Demokratie versucht haben aufzubauen. Und letztlich können sich nur die Sudanesen und Sudanesen selbst retten. Also man muss natürlich aufpassen, dass wir nicht so einen White Savior-Komplex haben. Aber wir können sie doch unterstützen dabei, indem wir halt zumindest nicht zu Komplizen der Kriegstreiber werden. Vielen Dank.
MENAWATCH, der unabhängige Nahost-Think-Tank. Besuchen Sie auch unsere Website. Dort finden Sie täglich neue aktuelle Berichte und ausführliche wissenschaftlich fundierte Hintergrundanalysen zur Geschichte und Gegenwart der MENA-Region.
Eine Produktion von MENAWATCH, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.